Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wer bekommt dieses Jahr den Physiknobelpreis? Die Antwort gab es heute Mittag bei einer Videokonferenz des Nobelkomitees in Stockholm. Und sie lautet: zwei Forscher und eine Forscherin, die die dunkelsten Geheimnisse des Universums entschlüsselt haben.
This year's prize is about the darkest secrets of the universe. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2020 Nobel Prize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Andrea Ghez and Reinhard Genzel.
Es geht um schwarze Löcher, also um massive Anhäufungen von Materie, die wohl zu den exotischsten Objekten des Universums zählen. Der Brite Roger Penrose, emeritierter Professor der Uni Oxford, bekommt die eine Hälfte des Preises für seine Entdeckung, dass die Existenz schwarzer Löcher eine zwingende Folge von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie ist. Die beiden anderen Gewinner, der Max-Planck-Direktor Reinhard Genzel aus Garching und die US-Amerikanerin Andrea Ghez von der University of California, Los Angeles, teilen sich die zweite Hälfte des Preises für die Entdeckung, dass es im Zentrum unserer Milchstraße ein supermassereiches schwarzes Loch gibt. Was man über diese mysteriösen Massemonster wissen sollte, die heute jeder aus Science-Fiction-Filmen kennt, und wie die ausgezeichneten Forscher vorgegangen sind, um schwarze Löcher dingfest zu machen, verraten wir in den nächsten 25 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Schwarze Löcher heißen so, weil es unglaublich dichte Anhäufung von Materie sind, deren Gravitationskraft so stark ist, dass ihnen nichts mehr entkommen kann, was ihnen zu nahe kommt, selbst Lichtstrahl nicht. Mit gewöhnlichen Teleskopen sind sie deshalb nicht zu entdecken, und das erklärt auch, warum sie lange Zeit eher als Hirngespinst galten. Aber heute wissen wir, schwarze Löcher existieren tatsächlich, und die heute ausgezeichneten Physiker und Physikerinnen, die haben uns sozusagen die Augen dafür geöffnet. Frage an den studierten Physiker und Wissenschaftsjournalisten Frank Rothelüschen in Hamburg. Die eine Hälfte des Preises erhält ja der Brite Roger Penrose. Er ist mit 89 Jahren der älteste des Trios. Was hat der geleistet?
Ja, der hat wichtige theoretische Vorarbeiten geleistet. Die Vermutung, dass es so etwas wie schwarze Löcher geben könnte, die hatte schon 1916 der deutsche Astronom Karl Schwarzschild geäußert, und zwar kurz nachdem Albert Einstein seine berühmte allgemeine Relativitätstheorie vorgestellt hatte. Roger Penrose aber hat dann in den 1960er Jahren Einsteins Theorie nochmal sehr gründlich durchgerechnet und hat gezeigt, dass es schwarze Löcher eigentlich geben muss, dass sie also eine logische Konsequenz von Einsteins Theorie sind. Er hat aber übrigens auch mit Stephen Hawking zusammengearbeitet, so dass man durchaus ein bisschen spekulieren kann, dass mit diesem diesjährigen Physiknobelpreis ein klein wenig auch Stephen Hawking mitgeehrt wird, der ja vor 2,5 Jahren gestorben war.
Der berühmte theoretische Physiker im Rollstuhl. Soweit also die Theorie, die Sie gerade erklärt haben. Aber wie wurden die schwarzen Löcher denn dann letztendlich aufgespürt, nachdem Penrose den ersten Aufschlag gemacht hatte?
Ja, dafür haben die beiden anderen gesorgt, Andrea Ghez aus den USA und Reinhard Genzel vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in München. Beide haben Anfang der 2000er Jahre die ersten überzeugenden Hinweise geliefert, dass schwarze Löcher tatsächlich existieren. Das war gar nicht so einfach, denn schwarze Löcher sind ja pechschwarz und lassen sich deshalb nicht mit normalen Teleskopen aufspüren. Aber die beiden haben einen raffinierten Trick verwendet. Sie haben das größte schwarze Loch in der Milchstraße anhand seiner gewaltigen Schwerkraft dingfest gemacht. Und zwar haben sie im Laufe von vielen Jahren beobachtet, dass sich die Sterne in der Nähe immer schneller um dieses schwarze Loch drehen. Und damit haben sie das Gravitationsmonster quasi auf frischer Tat ertappt. Ja, und seitdem war sich die Fachwelt eigentlich sicher, schwarze Löcher gibt es wirklich.
Das war dann sozusagen der Nachweis des rauchenden Colts. Haben die beiden Gruppen in den USA und in Deutschland denn zusammengearbeitet? Waren die ein Team oder Konkurrenten?
Nein, sie standen mit ihren jeweiligen Arbeitsgruppen durchaus in Konkurrenz, wenn auch wohl in durchaus freundlicher Konkurrenz. Beide Teams kamen dann ungefähr gleichzeitig mit den Ergebnissen raus, und das war natürlich eine wichtige Bestätigung, dass eben zwei Teams unabhängig voneinander zum gleichen Resultat kamen. Das hat dann die Glaubwürdigkeit dieser Entdeckung deutlich erhöht.
Vielen Dank, Frank Rothelüschen. Wir sprechen uns gleich nochmal, wollen uns jetzt aber zunächst mal diese mysteriösen Massemonster im All, die schwarze Löcher ja sind, mal genauer anschauen und fragen, wie entstehen die eigentlich und was weiß man heute über ihre Eigenschaften? Hier mal ein kurzer Steckbrief.
Das Düstere im Dunkeln. Annäherung an ein schwarzes Loch.
Ein schwarzes Loch ist ein Monster der Schwerkraft. Die Schwerkraft kann so stark werden, dass nichts einem schwarzen Loch entkommen kann.
Bernd Brückmann, Theoretisch-Physikalisches Institut, Uni Jena.
Ein schwarzes Loch ist also eine Einbahnstraße. Was reinfällt, kommt nicht wieder raus.
1915. Albert Einstein präsentiert seine allgemeine Relativitätstheorie. Eine neue, revolutionäre Theorie der Schwerkraft. Denn Einstein behauptet, Masse krümmt den Raum um sich herum. Und zwar durch ihre Schwerkraft. Und ist die Masse riesig, passiert etwas Unvorstellbares.
Der extreme Fall, das schwarze Loch, bedeutet, dass die Raumzeit in sich so gekrümmt ist, dass nichts dieser Krümmung mehr entkommen kann.
Ein Gravitationsfeld so gewaltig, dass ihm nicht einmal Licht entkommt. Deshalb sind schwarze Löcher schwarz, absolut schwarz.
Das Ganze hat als mathematisches Konstrukt eigentlich angefangen.
Hans-Walter Rix, Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg.
Und das Faszinierende ist, dass sich tatsächlich herausstellt, die Natur kann solche Dinge machen.
Schwarze Löcher entstehen, da sind sich die Forscher heute sicher, wenn Sterne das Ende ihres Lebens erreichen und in sich zusammenstürzen. Allerdings müssen diese Sterne eine gewisse Größe besitzen.
Jeder Stern, der mehr als 7 Sonnenmassen hatte, sollte in einer solchen Sternleiche enden. Ein relativ kleiner Bruchteil an Sternen sind in so massereichen Sternen. Aber trotzdem sollte es in unserer Milchstraße Millionen von solchen Sternleichen geben.
Stellare schwarze Löcher. So nennen Astronomen diese Sternleichen. Nur ein paar Kilometer groß, aber manche dennoch 10-mal massereicher als unsere Sonne. Beobachten lassen sich die kompakten Ungeheuer nicht, aber es gibt Hinweise, dass sie existieren.
Man beobachtet, dass ein scheinbar einzelner Stern um eine unsichtbare andere Masse kreist. Man hat da Möglichkeiten, die Masse sehr genau zu bestimmen. Und man kann natürlich dann auch sehr genau hinschauen und man sieht, dass man nichts sieht.
Und das, was man nicht sieht, sollte ein stellares schwarzes Loch sein, vermuten die Fachleute. Deutlich sicherer sind sie, dass eine andere, viel größere Gattung der Schwerkraftmonster existiert, supermassive schwarze Löcher. Sie lauern in den Kernen der Galaxien und haben die Masse von Abermillionen Sternen.
Schwarze Löcher zählen zweifellos zu den faszinierendsten Objekten des Kosmos. Und da stellt sich natürlich die Frage, sind die Physikerinnen und Physiker, die denen ihr Forscherleben verschrieben haben, genauso faszinierende Persönlichkeiten? Frank Rothe-Lüschen in Hamburg, was weiß man drüber, wie diese drei so ticken? Fangen wir vielleicht mit Andrea Ghez mal an, der US-Amerikanerin im Bunde. Die ist ja erst die 4. Frau überhaupt, die den Physiknobelpreis erhält. Das ist ja an sich schon mal bemerkenswert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und die Begeisterung fürs All war offenbar schon früh vorhanden, denn Andrea Ghez hat mal erzählt, sie sei als gerade mal 4-jähriges Kind von der Mondlandung so beeindruckt gewesen, dass sie doch glatt Astronautin werden wollte. Ja, stattdessen ist sie dann Astronomin geworden und ist jetzt in der fast 120-jährigen Nobelpreisgeschichte tatsächlich erst die 4. Frau, die den Physik-Nobelpreis erhält. Ja, und dass sie das zum Vorbild für Mädchen und junge Frauen macht, das sei ihr durchaus bewusst, sagte sie heute Mittag während der Pressekonferenz in Stockholm.
I'm thrilled to receive the prize and I take very seriously the responsibility associated with being the 4th woman to win the Nobel Prize. I hope I can inspire other young women into the field. If you're passionate about the science, there's so much that can be done.
Ja, wenn man eine Leidenschaft für die Wissenschaft hegt, so die Botschaft von Andrea Ghez, dann gäbe es noch so viel zu entdecken.
Das ist eine gute Botschaft und natürlich auch eine wichtige Vorbildfunktion für neugierige Frauen, die sie auf diese Weise hatte. Was lässt sich dann über Roger Penrose sagen?
Ja, das ist sicher einer der arriviertesten britischen Theoretiker und viele verbinden seinen Namen ja auch mit gemeinsam arbeiten eben mit Stephen Hawking, dem wohl berühmtesten Physiker der Welt, zu ganz grundsätzlichen Fragen der Kosmologie. Zum Beispiel, hat das Universum eine Grenze oder ist es etwa grenzenlos? Oder auch, könnte es sein, dass die Zeit auch rückwärts laufen kann? Und später dann aber wandte sich Penrose auch einem anderen Feld zu und versuchte, die Quantenphysik auf das Gehirn anzuwenden. Und dabei hat er behauptet, behauptet, dass es letztlich Quantenprozesse sind, die unser Denken bestimmen. Also eine durchaus steile These. Ja, und das hat ihm in Fachkreisen dann auch ziemlich viel Kritik eingebracht. Seine Thesen seien viel zu spekulativ, hieß es da, und die hätten absolut keinen Bezug zur Biologie. Ja, und manche haben ihn hinter vorgehaltener Hand sogar schon als Spinner bezeichnet, also eine durchaus schillernde und umstrittene Persönlichkeit.
Vielen Dank für diese Infos und Einschätzungen, Frank Rothelüschen nach Hamburg. Ja, und Reinhard Genzel, der deutsche Astrophysiker, der heute erfahren hat, dass er den Nobelpreis bekommt, der gab sich zunächst überrascht, dass ihn der Anruf aus Stockholm ereilt hat. Und natürlich steht das Telefon des Direktors am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching seitdem nicht mehr still. Heute Mittag war er hier im Deutschlandfunk bereits zu hören und vor einer halben Stunde bekam auch ich ihn dann an die Strippe und wollte als erstes wissen, ob er sich bei all dem Stress und den Journalistenanfragen jetzt immer noch freut über den Nobelpreis.
Ja, man wird natürlich in einiger Zeit müde. Auf der anderen Seite ist es mir eine große Freude, die tolle Forschung, die wir hier machen dürfen, sozusagen der Öffentlichkeit auch klar zu machen und dankbar zu sein.
Die Infrarotspektroskopie war dann der Schlüssel zum Aufspüren schwarzer Löcher. Können Sie mal erklären, mit welchen Instrumenten Sie sich dann letztlich auf die Lauer gelegt haben, als klar war, es könnte diese Massemonster da draußen wirklich geben?
Ja, also es war früh klar, nachdem die sogenannten Quasare entdeckt wurden. Das war sozusagen der Schlüsselmoment, wo vielen sofort klar war, da muss es Objekte geben, die wir bislang noch nie gesehen haben und wo also die klassische Form, wie in der Sonne Energie zu produzieren, nämlich die Kernverschmelzung, nicht ausreicht. Und in den 60er Jahren, als das alles passierte, wurde innerhalb von wenigen Jahren klar, dass die effizienteste Art und Weise, Energie zu produzieren, paradoxerweise ist, wenn man Materie auf schwarze Löcher einfallen lässt. Wenn die Materie dann mal im Ereignishorizont und im Zentrum verschwunden ist, kommst du wohl nicht mal raus. Da ist deshalb schwarze Löcher, ja. Aber auf dem Weg rein kann man also Schwerkraftsenergie umwandeln in Strahlungsenergie, sehr effizient. Und also die Energieeffizienz von dieser Umwandlung kann bis zu 40 mc² sein, 40% mc². Dagegen ist also die Kernverschmelzung ein Faktor 200 mal schlechter.
Und die Idee war, diese Strahlung zu nutzen, um schwarze Löcher, die man eigentlich nicht sehen kann in normalen Teleskopen,
sichtbar zu machen. Ich bin jetzt einen Weg gegangen, um einfach zu erklären, wie man auf die Idee überhaupt gekommen war, dass es solche schwarzen Löcher geben könnte. Ja, das ist diese Entdeckung der Quasare. Und dann kam als nächste Frage, wie würde man das denn nachweisen? Also jetzt wirklich empirisch, experimentell nachweisen. Die Dinge sind so weit entfernt, da kommt man da dran. Und da gab es also dann eine Publikation, 71, zweier britischer Theoretiker, die dann gesagt haben, naja, könnte ja sein, dass jede Milchstraße so ein schwarzes Loch hat, einschließlich unserer eigenen, wobei die einen mal mehr strahlen und die anderen mal weniger strahlen und halt in unserem Fall gar nicht oder praktisch überhaupt nicht strahlt. Und dieser Vorschlag führte also dann zu Interesse bei Towns, weil das Zentrum unserer Milchstraße kann man im Optischen nicht sehen. Denn da ist so viel Staub davor, dass also das optische Licht vom Zentrum unserer Milchstraße kommt nicht zu uns. Das heißt, man braucht also Techniken, um im Infrarotbereich oder im Radiobereich dorthin zu schauen. Und das hat dann Towns gemacht. Ich kam dann nach Berkeley als Postdoc und dort fingen wir also an, durch einfach die Spektroskopie von im Infraroten von Gasen, die also im Zentrum dort waren, die Bewegungen über den Doppler-Effekt zu messen und dann sozusagen zu schauen, wie schnell bewegen sich diese Wolken. Und da stellte sich eben raus, die bewegten sich mit so hohen Geschwindigkeiten von Hunderten von Kilometer pro Sekunde, dass das nicht allein durch normale Prozesse erklärbar war. Und das war also konsistent mit einem möglichen schwarzen Loch. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war dann, okay, also nehmen wir mal an, da ist also so ein schwarzes Loch. Wie macht man das jetzt wirklich dingfest? Und da ist die Idee dasselbe wie im Sonnensystem. Sie haben die Planeten und wenn Sie die Bewegung der Planeten vermessen, dann sagen Ihnen die Kepler-Gesetze jetzt mal umgedreht aus, der Neptun da draußen, der bewegt sich sehr langsam und innen drin der Merkur sehr schnell. Und wenn Sie die Geschwindigkeiten messen, dann können Sie unter Benutzung von Newton sofort ausrechnen, dass im Zentrum eine Sonne mit einer Sonnenmasse ist, auch wenn die Sonne nicht strahlen würde. Da brauchen Sie nicht die Strahlung der Sonne dafür, weil einfach die Wirkung der Schwerkraft, selbst eines schwarzen Lochs sozusagen, auf die Umgebung über diese Testteilchen, also in unserem Planetensystem die Planeten und im galaktischen Zentrum Gas und Sterne, eben nachweisbar ist. Und das war also dann der Beginn einer langen Reise, um jetzt die Messgenauigkeit immer besser zu machen. Also es hat sich in den 30 Jahren um Faktor eine Million verbessert. Ja? Also wir fingen also an mit einer relativ schlechten Genauigkeit und jetzt können wir sozusagen eine Eurocent-Münze auf dem Mond auflösen.
Heute wissen wir dank Ihrer Arbeit, dass es da ein 4 Millionen Sonnenmassen schweres schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße gibt. Wie viele anderer solcher Objekte gibt es im Kosmos?
Also wir wissen, dass praktisch alle vermessenen schweren Milchstraßensysteme, also unsere Milchstraße gehört zu den mittelschweren Objekten. Ja? Also es gibt noch schwerere, aber unter den mittelschweren bis schweren Objekten hat jedes ein schwarzes Loch. Oder zumindest müsste man sagen, hat es eine zentrale, kompakte Masse, die konsistent ist mit dem, was man erwarten würde, ja, und für ein schwarzes Loch. Und dann muss man jetzt sagen, und dann gibt es sozusagen einige wenige von denen, wo der Existenzbeweis weitergeführt worden ist. Also dass man nicht nur sagen kann, da ist eine Massenkonzentration, sondern man kann also dann zeigen, dass diese Massenkonzentration so kompakt ist, dass es unwahrscheinlich ist. Das ist also irgendwas ist als ein schwarzes Loch und die Milchstraße ist dabei also jetzt das beste Beispiel. Ja, also da kann man praktisch keine andere Sache mehr reinquetschen, das geht nicht.
Ja. Herr Genzel, Glückwunsch nochmal zu Ihrer Auszeichnung. Wie wir gehört haben, ist sie verdient. Wird noch gefeiert bei Ihnen heute unter Corona-Einschränkungen in Garching?
Eher nicht, das glaube ich nicht, nee, aber wir werden es sehen.
Soweit das Gespräch mit Professor Reinhard Genzel, der seit bald 35 Jahren Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching ist. Mitgehört hat der Physiker und Wissenschaftsjournalist Dirk Lorenzen in Hamburg, unser Experte für Sterne und Weltraum und Autor der Sternzeit. Dirk, wir haben gerade gehört, die Messtechnik wurde über Jahrzehnte so weit verfeinert, dass dieser Nachweis des schwarzen Lochs im Zentrum unserer Milchstraße überhaupt gelingen konnte. Was genau, welche Methoden kamen da zum Einsatz? Wie hat man die Teleskope getrimmt und getuned?
Also ganz wichtig war natürlich, dass man wirklich im Infrarotbereich guckt, also in diesem Bereich der Wärmestrahlung, weil man im sichtbaren Licht kaum etwas sieht vom galaktischen Zentrum. Da wären diese Beobachtungen unmöglich gewesen. Dann war ganz wichtig die adaptive Optik. Das ist eine besondere Spiegeltechnik, eine besondere optische Technik, womit man das Flimmern der Erdatmosphäre ausschalten kann. Das heißt, mit dieser adaptiven Optik kann man auch mit den 8-Meter-Teleskopen in Chile so scharf beobachten, als wären sie im Weltraum, als wäre das wie so eine Art Hubble-Weltraumteleskop. Das heißt, die adaptive Optik war da extrem wichtig, dass man wirklich super präzise, super scharf hinausgucken kann. Und dann kommt die Interferometrie hinzu. Diese Teleskope in Chile auf dem Berg, die sind bis zu 130 Meter voneinander entfernt. Und wenn man die eben raffiniert zusammenschaltet, dann sieht man so scharf, als hätte man ein 130 Meter Teleskop, was man so einzeln gar nicht bauen könnte. Aber mit diesen vielen technischen, raffinierten Tricksen, die man sich da hat einfallen lassen und die man mit riesigem Aufwand entwickeln muss, damit war es dann eben wirklich möglich, dass man dort ganz nah hineinguckt in das schwarze Loch oder in seine Umgebung, um dann wirklich zu verfolgen, wie die Sterne dort um diese unsichtbare Masse herumflitzen.
Sind diese Werkzeuge, diese getrimmten, über Jahrzehnte optimierten Werkzeuge auch heute noch das Mittel der Wahl oder sind zur Infrarotwellenspektroskopie andere Methoden gekommen, um mehr über schwarze Löcher zu erfahren?
Es gibt natürlich verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Das eine ist ganz simpel, als einfach, dass man nach der Röntgenstrahlung guckt. Das ist dieses Todesleuchten der Materie, bevor sie in das schwarze Loch hineinfällt. Das ist sehr effizient. Da sieht man dann eben wirklich dieses helle Leuchten am Himmel. Dann gibt es eben diese Bewegung dieser Sterne. Und dann kommt natürlich seit einigen Jahren hinzu diese Gravitationswellendetektoren. Das heißt, wenn schwarze Löcher miteinander verschmelzen, dann lassen sie Raum und Zeit erzittern. Und auch das kann man ja neuerdings messen. Insofern werden die schwarzen Löcher jetzt Satellits von verschiedenen Beobachtungsmethoden in die Zange genommen.
Für weltweiten Wirbel sorgte ja im vergangenen April das erste Foto in Anführungszeichen von einem schwarzen Loch, geschossen im Virgo-Haufen. Welche Rolle hat das für die Forschung, für die Erforschung schwarzer Löcher gespielt?
Keine sehr große. Es war ein wunderschönes Bild, was ja mit riesem PR-Aufwand auch präsentiert wurde. Es war sehr hübsch eingefärbt. Es war ja eigentlich eine Radiowellenaufnahme, die man dann so dramatisch gelb-orange eingefärbt hat, damit es auch möglichst spektakulär aussieht. Wissenschaftlich war das Ganze allerdings nicht fürchterlich ergiebig, denn es ist genau das, was man eben nach der Relativitätstheorie erwartet. Wäre jetzt da bei diesem Bild herausgekommen, dass das schwarze Loch nicht rund ist, sondern im Extremfall irgendwie eckig oder oval, dann hätte es auch tatsächlich wissenschaftlich sehr viel bedeutet. So war es einfach sehr schön, hat wahrscheinlich unser aller Fantasie irgendwie angeregt, aber es war sicherlich nicht nobelpreiswürdig. Wenn man sich diese Gruppen anguckt, da waren auch manche mit durchaus gepflegten Eitelkeiten dabei. Ich glaube, heute waren manche Physiker auch etwas enttäuscht, dass sie den Anruf aus Stockholm nicht bekommen haben.
Da wollen wir jetzt keinen Namen nennen, sondern noch ein bisschen auf die Rolle der schwarzen Löcher für die Kosmologie schauen. Man weiß heute, es gibt sehr viele davon. Vermutlich steckt in jeder Galaxie irgendwo im Zentrum eines. Was heißt das für Modelle zur Entwicklung des Universums?
Man sieht eben, dass die schwarzen Löcher offensichtlich eine sehr große Rolle spielen, aber eben welche genau, das ist immer noch vollkommen rätselhaft. In fast jeder der großen Galaxie steckt eben so ein schwarzes Loch. Und jetzt ist die große Frage, waren das eigentlich die Keimzellen, um die herum sich praktisch die Galaxien gebildet haben? Oder sind die Galaxien erst entstanden und haben dann im Innern eben ein schwarzes Loch entstehen lassen? Das ist so ein bisschen ein kosmisches Henne-Ei-Problem. Es geht eben so, dass man im Röntgenlicht sich wundert, man sieht sehr, sehr viele von diesen extrem massereichen schwarzen Löchern, und zwar schon sehr früh in der kosmischen Geschichte. Und da muss man sich dann schon fragen, wie können denn so schwarze Löcher mit Millionen oder gar Milliarden Sonnenmassen schon einige hunderttausend Jahre nach dem Urknall entstanden sein? Das ist eigentlich sehr schwierig, wie man das irgendwie hinkriegen könnte auf diese normale Art, wie man denkt, dass schwarze Löcher entstehen, nämlich durch die Explosion von Supernovae, dass dann im Innern so ein schwarzes Loch entsteht. Und deswegen gibt es eben eine andere, weitere Theorie, dass schwarze Löcher womöglich unmittelbar nach dem Urknall entstanden sind. Gleich Sekunden danach sind Materieklumpen zu schwarzen Löchern zusammengefallen, und das waren dann praktisch diese Kondensationskerne, die praktisch das Gerüst gezimmert haben, um das sich dann im Universum die Galaxien gebildet haben. Und das geht sogar noch ein bisschen weiter. Es gibt manche Theorien, sagen, vielleicht stecken in ganz vielen dieser primordialen schwarzen Löchern, vielleicht steckt da auch die dunkle Materie. Also in schwarzen Löchern ist ganz viel Musik noch drin.
Bleibt also spannend. Vielen Dank für diese Infos. So viel zu den heute bekannt gegebenen Gewinnern des Physik-Nobelpreises. Er ging an zwei Männer und eine Frau, an Roger Penrose, Reinhard Genzel und Andrea Goetz.
Sternzeit, 6. Oktober. Die Sternschnuppen aus dem Drachen. Tritt rein zufällig ein kosmisches Steinchen in die Atmosphäre ein, so verglüht es als Sternschnuppe. Zusätzlich gibt es bestimmte Zeiten, zu denen nicht allein der Zufall das Aufleuchten der Meteore bestimmt. Denn wenn die Erde die Bahn eines Kometen kreuzt, gibt es ganz unweigerlich auch einige Sternschnuppen, ausgelöst durch kleine Krümel, die der Komet auf seiner Bahn zurückgelassen hat. Zwar lässt sich auch dann nicht genau sagen, wann und wo am Himmel ein Meteor aufflammt, aber die Fachleute können abschätzen, ob es 10, 20 oder noch mehr Sternschnuppen pro Stunde gibt. Bis Samstag kreuzt die Erde die Bahn des Kometen Giacobini-Zinner, der alle 6,5 Jahre um die Sonne läuft. Die Sternschnuppen scheinen aus dem Kopf des Sternbilds Drache, lateinisch Draco, zu kommen, weswegen von den Drakoniden die Rede ist. Der Drache geht in unseren Breiten nicht unter. Nach Einbruch der Dunkelheit steht er hoch am Nordwesthimmel und sinkt im Laufe der Nacht immer tiefer herab. Pro Stunde dürften dort gut 10 Kometenkrümel aufleuchten. Komet Giacobini-Zinner hat seinen Staub offenbar recht ungleichmäßig verteilt, denn es gibt immer wieder überraschende Ausbrüche. Morgen früh zwischen 3 und 6 Uhr streift die Erde zwei Staubwolken, die der Komet Anfang des 18. Jahrhunderts bei seinen Passagen durch das innere Sonnensystem freigesetzt hat. Dies könnte zu einigen Sternschnuppen mehr führen. Ob viele Drakoniden oder nicht, Sternschnuppen gibt es in jeder Nacht. Man braucht nur etwas Glück und Geduld.
Nach dem Nobelpreis für Medizin gestern, dem Nobelpreis für Physik heute, schauen wir morgen in dieser Sendung im Fokus auf den Nobelpreis für Chemie. Einschalten lohnt sich bestimmt. Wir liefern alle wichtigen Infos. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.